Testpunkt Bekenntnis. Liebe Hörerinnen und Hörer, Jimmy Carter, ein früherer US-Präsident und Erdnussfarmer, berichtet in seinem Buch »Das Beste geben« von einer Predigt, die ihn tief berührt hat. Das Thema lautete, wenn sie wegen ihres Christseins verhaftet würden, gäbe es dann genügend Beweise, um sie zu überführen? Carter musste damals für sich mit Nein antworten. Stellen wir uns vor, wir sitzen im Kino oder im Theater und wir kennen als Einzige den Notausgang. Und wenn ein Feuer ausbricht, dann werden wir doch dahin laufen und auch anderen diesen wertvollen Hinweis geben. Unsere Welt ist wie ein Theater, das eines Tages abgerissen wird. Das wissen wir. Der Notausgang heißt Jesus. Er hat durch Gericht und Gnade uns durch den Notausgang zum Vaterherzen geöffnet. Jetzt kommt der Moment, wo es drauf ankommt. Wir sprinten zum Notausgang und dort steht Jesus. Zu den einen sagt er, ich kenne euch, ihr habt euch zu mir bekannt, geht hinein. Und zu den anderen, ihr habt mich zwar gekannt, aber nicht bekannt. Deshalb kenne ich euch auch nicht. Reden wir uns nicht auch oft heraus, ich kann das eben nicht, in Glaubensdingen haben wir ja unseren Pfarrer. Jesus will uns heute Mut machen, uns zu ihm zu bekennen, öffentlich zu machen, wer wir sind und wer der ist, zu dem wir gehören. Erstens, mutig weitersagen. In dem Abschnitt vorher stehen viele düstere Ankündigungen und Warnungen. Jesus sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Dann sollen wir uns vor Menschen hüten, die uns vor Gerichte zerren. Ja, es ist sogar von Folter die Rede. Da kann einem schon das Herz in die Hosentasche rutschen. Und wir machen dann lieber die Schotten dicht und bleiben als Gemeinde lieber unter uns. Ich lese uns den Abschnitt aus Kapitel 12, die Verse 1 folgende. Unterdessen kamen einige tausend Menschen zusammen, sodass sie sich untereinander traten. Da fing er an und sagte zuerst zu seinen Jüngern, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das ist die Heuchelei. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Darum, was ihr in der Finsternis sagt, das wird man im Licht hören, und was ihr ins Ohr flüstert in der Kammer, das wird man auf den Dächern predigen. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Verkauft man nicht 5 Sperlinge für 2 Groschen? Dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Aber auch die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Ich sage euch aber, wer mich bekennt vor den Menschen, den wird auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Mutig weitersagen. Was ihr im Dunkeln, im Verborgenen gehört habt, dazu ermuntert uns Jesus, das predigt und pfeift von allen Dächern. Lukas spricht hier vom verborgenen Umgang mit Gott im Kämmerlein, der Vorratskammer, dem einzigen verschließbaren Raum. Und das Flachdach ist die Terrasse, da hat sich abends das Leben abgespielt, wenn es kühl wurde. Von da aus konnte man sich einer großen Menge bemerkbar machen. Heute würde Jesus sagen, nutzt die Lautsprecher, nutzt die Zelte, nutzt Bühnenanhänger, nutzt Mikrofone, nutzt die Medien, um eine Botschaft an die Menschen zu bringen. Wichtig ist jedoch sein Hinweis, was ich euch sage, das redet. Das setzt voraus, dass wir zuerst hören, genau hinhören. Was bin ich oft ein schlechter Hörer? Schnell rede ich Dinge heraus und es war nur Geschwätz. Haben wir noch als Einzelne und als Gemeinschaft genügend Zeiten, um zu hören? Haben wir noch genügend Zeiten für Stille? Eine Kirche, so hat's mal jemand gesagt, die redet ohne zu hören, wird geschwätzig. Sie redet zu allen möglichen Themen, aber sie kann den Menschen kein Brot mehr geben zum Leben. Sie verliert sich in Nebenthemen. Was ist die Hauptsache? Ein Buch mit Reden von Pfarrer Wilhelm Busch ist überschrieben mit dem Titel »Jesus, unser Schicksal«. Die Hauptsache ist sein Versöhnungs- und Erlösungswerk. Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Er hat unser Leben geteilt, ist für unsere Sünde ans Kreuz gegangen und am dritten Tag auferstanden. Er lebt und regiert und er wird wiederkommen. Wir sprechen im Glaubensbekenntnis nach, was Gott in seinem Sohn uns offenbart hat. Und über allem steht die Zusage, nichts ist verborgen, das nicht enthüllt wird. Das heißt aber doch, Gottes Wort setzt sich durch. Das Wort Gottes ist Dynamit, ist eine Kraft, ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, wie es im Hebräerbrief heißt. Wenn wir sein Wort weitergeben und weitersagen, dann dürfen wir damit rechnen. Wir haben nur die Aufgabe, auszustreuen und zu sehen. Er sorgt für die Frucht. Zweitens, mutig sich unter Gottes Schutz stellen. Ganz oft sagt Jesus zu seinen Jüngern und uns, fürchtet euch nicht. Ein kluger Kopf hat mal ausgerechnet, dass das 366 Mal in der Bibel vorkommt. Für jeden Tag des Jahres einmal, sogar das Schaltjahr eingerechnet. Scheinbar haben wir es nötig. Und ganz ehrlich, wer von uns kennt nicht solche Ängste und Anlass zum Fürchten? Ja, in der Gemeinde unter Christen ist das relativ einfach zu singen, großer Gott, wir loben dich. Aber am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, auf den Straßen und Plätzen? Ich möchte ein Beispiel erzählen. Wir waren mit einer Missionsgruppe an der Strandmission in Warnemünde. Ich wollte da öfter alles hinschmeißen. Wir haben eingeladen in der Fußgängerzone. Und dann habe ich mir so vorgenommen, dem Nächsten gibst du keine Einladung mehr, wenn einem nur noch kalte Gleichgültigkeit oder Arroganz entgegenkommt. Da habe ich von einem brasilianischen Fußballer gelesen, der bei Bayern München beim Festbankett auf einem lauten Tischgebet bestanden hat. Ja, wir sind keine Helden. Wir alle haben das schon erlebt, dass wir uns vor anderen Menschen gefürchtet haben. Und dann habe ich mich doch wieder getraut und Kraft bekommen, dem Nächsten eine Einladung auszusprechen. Und tatsächlich, dieses Ehepaar ist abends in die Kirche gekommen. Jesus verschweigt nicht, dass es Gegner gibt. Das erleben ja tagtäglich unsere Geschwister in vielen Ländern, wo sie um ihres Glaubens willen drangsaliert, eingesperrt, gefoltert und sogar umgebracht werden. Ich finde das gleichgültige Grinsen bei uns genauso schlimm. Kierkegaard hat es mal so ausgedrückt, über dem Feuer zu braten, ist nichts gegen die Qual, zu Tode gegrinst zu werden. Aber wenn sich überhaupt Furcht und Vertrauen lohnt, dann doch vor dem, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, dem lebendigen Gott, der den kleinen Spatz in der Hand hält, das Essen der armen Leute für 2 Cent, ohne dessen Willen nichts geschieht und der sogar die Haare auf meinem Kopf gezählt hat. Gut, bei dem einen oder anderen muss er nicht mehr so viel zählen. Er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Im Klartext heißt es doch, ihr seid noch viel mehr in der Hand Gottes geborgen. So wird meine Menschenfurcht kleiner. Als die Jünger mal in den Sturm kamen, war doch Jesus auch auf dem Boot. Was seid ihr so verzagt, ihr Kleingläubigen? Wer auf Jesus schaut, der braucht sich nicht mehr vor Menschen fürchten. Ein drittes, mutig mit seiner Verheißung leben. Noch einmal fasst es Jesus zusammen. Wer mich bekennt vor den Menschen in Vers 8, Kapitel 12 des Lukas-Evangeliums, den wird auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Bekennen, das meint ja gerade nicht, dass wir den anderen dauernd bequatschen oder gar Jesus verteidigen oder Beweise liefern, dass es logisch ist, ein Christ zu sein. Das hat hier und da auch seinen Platz. Bekenntnis ist ursprünglich der Schwur, ich stehe dazu. Ich gehöre auch zu dem Mann von Nazareth. Ich kenne ihn und will nicht mehr ohne ihn leben. Ich kann mein Leben nicht mehr ohne ihn beschreiben und erzählen. Er ist mein wahrer Schatz und Reichtum. Nicht mehr mein Haus, mein Auto, nicht mehr die Lottozahlen, nicht mehr meine große Karriere, nicht mehr irgendwelche Idole und Stars. Viele unserer Zeitgenossen sind doch genau auf dieses Schauspiel ausgerichtet. Wir Christen sind die einzigen, die wissen, dass die Vorstellung bald zu Ende ist. Wir wissen, dass der letzte Akt der Weltgeschichte gespielt wird. Wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird. Und deshalb sind wir dieses Zeugnis den anderen schuldig. Dieses Zeugnis wird nicht immer auf Beifall treffen. Im Gegenteil, wer stört denn hier unsere Vorstellung vom Leben? Ruhestörung im letzten Akt, das geht ja gar nicht. Und wenn sie uns nicht hören, dann gilt das, was Manfred Siebald so schön ausgedrückt hat in einem Lied. Und wenn sie höhnen, uns übertönen, dann laden wir eben durch unser Leben ein. mutig mit seiner Verheißung leben und bekennen. Bekennen geschieht also mit unserer ganzen Person, mit Worten und mit Taten, mit unserem Leben. Und da sind in der Gemeinde die Gaben unterschiedlich verteilt. Wichtig bleibt die Frage, an jeden von uns lege ich es in meinem ganzen Leben darauf an, dass die anderen merken, dass ich Christ bin. Eine interessante Einleitung zum Glaubensbekenntnis hat einmal vor mehreren Jahren der frühere Direktor des Johanneums formuliert. Vor Gott und aller Welt und gegen alle Feinde und Mächte bekennen wir unseren christlichen Glauben. Wir bekennen und wir verwerfen. Wir merken, dass ein Bekenntnis keine harmlose Sache ist. Egal wie kläglich unsere Versuche aussehen, Jesus stellt sich zu uns, wenn wir uns zu ihm stellen. Er sieht unser Herz, er bekennt sich dann auch beim Vater für uns und sagt, den kenne ich. Wenn Sie wegen Ihres Christseins verhaftet würden, so möchte ich nochmal die Eingangsfrage von Jimmy Carter aufgreifen, gäbe es dann genug Beweise, um Sie zu überführen? Es wäre wunderbar, wenn es da genug Beweise geben würde. Jesus befähigt und ermutigt zu so einem Leben, dass die Beweise nicht schuldig bleibt. Ich wünsche Ihnen und euch weiterhin dieses mutige Bekenntnis. Egal, wo Sie jetzt sind, in welcher Gemeinde, in welcher Lebenssituation, dass Sie merken, wer sich zu mir bekennt, zu dem will ich mich auch bekennen. Und ich möchte schließen mit einem Beispiel einer Frau, die bei unserer Winterbibelfreizeit teilgenommen hat. Sie arbeitet in einem Ministerium und hatte Homeoffice. Und sie hat sich jeden Morgen ausgeklinkt aus dem Homeoffice und hat ihren Kollegen erzählt, dass sie an einer Bibelwoche teilnimmt, an einer Bibelfreizeit, über online. Und als die Kollegen gefragt haben, was denn da so geredet wird und gemacht wird bei einer Bibelwoche, hat sie fröhlich von Jesus erzählt. Und sie hat dabei gestrahlt, als sie uns das berichtet hat. Wer sich zu Jesus bekennt, der wird froh. Und diese Freude, die wünsche ich auch Ihnen, auch in Ihrem Alltag mittendrin, dass Sie die Gelegenheiten nutzen, die er uns gibt. Lassen Sie uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, hab Lob und Dank, dass du dich zu uns bekennst, dass du treu bist, auch wenn wir untreu sind, dass du immer wieder uns die richtigen Worte in den Mund legst und die richtigen Zeichen und Handlungen und Gesten gibst, die Menschen brauchen. Lass uns geistesgegenwärtig leben in dieser Zeit und andere Menschen darauf hinweisen, wo es das Lebensbrot gibt. Danke, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und so segne und behüte du uns alle. Amen.